Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Dassault Systems Podcasts Actually Why Not? Warum eigentlich nicht? In unserem Podcast sprechen wir mit internen und externen Persönlichkeiten über unterschiedliche Karrierewege und Karriereerlebnisse sowie über die Warum eigentlich nicht Momente. Außerdem befassen wir uns mit dem Wert von Vielfalt. Wir möchten damit zum Nachdenken anregen, Awareness schaffen und ermutigen, sich selbst die Frage, warum eigentlich nicht zu stellen. Das sollen keine schlauen Ratschläge sein, sondern im besten Fall ein paar Anregungen. Wir sind
Lena Dümmow,
Alina Knappek
und Judith Wallner. Lena und ich stellen heute die Fragen, Alina kümmert sich um die Technik. Unser erster Gast im neuen Jahr, am Valentinstag, ist heute Frau Professor Dr. Claudia Peuß, Professorin für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der Technischen Universität München. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Führung. Willkommen, liebe Frau Professor Dr. Peuß.
Vielen Dank.
Wir freuen uns sehr, Sie in unserer 9. Podcast-Folge zu begrüßen und gemeinsam mit Ihnen über Ihre Erfahrung, Ihren Werdegang und über Vielfalt zu sprechen und darüber, was das in Ihrem beruflichen, privaten, wissenschaftlichen Kontext bedeutet. Und danken bereits jetzt für Ihre Zeit. Frau Peuß ist neben ihrer Tätigkeit als Professorin an der TU München seit 2017 geschäftsführende Vizepräsidentin für Talentmanagement und Diversity. Und sie hat vor gut 3 Jahren das TUM Institute für lebenslanges Lernen gegründet. Seitdem ist sie Gründungsdirektorin. Was das alles bedeutet, welche Aufgaben dahinter stecken, besprechen wir später. Würden Sie uns im ersten Schritt etwas über die 3 Meilensteine in Ihrer bisherigen Karriere erzählen?
Ja, ich glaube, der erste Meilenstein war sicherlich die Zeit meiner Promotion an der LMU München. Dort habe ich nicht nur fachlich sehr viel dazugelernt, ich habe auch sehr viel Überfachliches gelernt, ob das Projektmanagement ist oder wahrscheinlich das Allerwichtigste, was ich jetzt auch heute in meinem Beruf sehr stark brauche, ist, ich habe damals schon früh die Chance bekommen, meinen Doktorvater zu begleiten bei Führungskräftetrainings und habe dann Schritt für Schritt schon als Doktorandin immer mehr Verantwortung übernehmen dürfen, sodass ich sehr früh, vielleicht ungewöhnlich früh, wenn man in Karriereschritten denkt, Erfahrung im Bereich der Führungskräfteweiterbildung, der Führungskräfteentwicklung sammeln durfte. Und das sind Dinge, auf die ich jetzt aufbauen kann und von denen ich zehre. Und es war auch insofern wahrscheinlich die Grundlage für alles, was danach passiert ist in meinem Berufsweg, weil mein Doktorvater ein Vorbild war und ist und auch ganz bewusst, glaube ich, mich und so viele andere gefördert hat. Ja, auch viele junge Frauen gefördert hat, ermutigt hat, auch eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, was ich mir am Anfang der Promotion selber nie zugetraut hätte.
Wie hat er Sie und andere junge Frauen ermutigt?
Ich glaube, in vielerlei Arten und Weisen. Also zum einen hat er wirklich direkt uns ermutigt. Ich weiß noch ganz genau, da war ich eben noch Doktorandin und habe ihm bei einer Vorlesung assistiert, habe in der Vorlesung selber einzelne Forschungserkenntnisse aus meiner Arbeit vorstellen dürfen, vor einem recht großen Hörsaal, so 200 Studierende. Und ich werde nie vergessen, wie er dann vor diesen Studierenden sagte, ja, sehen Sie, und deshalb muss jemand wie die Claudia Professorin werden. Und ich war total verwirrt, weil ich auf die Idee überhaupt nie gekommen war. Und das hat mich nachhaltig, glaube ich, ins Nachdenken gebracht. Also direkt, dann aber auch, er hat uns viel beigebracht, war inhaltlich einfach ein herausragender Wissenschaftler oder ist es immer noch. Durch sein Vorbild, ganz, ganz viel habe ich einfach von ihm abgeguckt. Und im Nachhinein weiß ich vielleicht noch mehr zu schätzen, er hat uns auch Freiheit gegeben, wir durften auch Fehler machen. Ja? Also er hat uns Dinge zugetraut, er hat mir Dinge zugetraut, die ich mir selber nie zugetraut hätte und hat mir dann aber auch wirklich ehrliches Feedback gegeben.
Sie waren eben sehr bescheiden, Frau Peuß, als es um die Meilensteine in Ihrer bisherigen Karriere ging. Sie haben nichts erwähnt bislang vom MIT, von Harvard, die Professur an der TU München, haben Sie gesagt. Sie haben aber auch Erfahrung an der LMU gesammelt. Sie sind, wie vorhin vorgestellt, Gründungsdirektorin des TUM Institute für lebenslanges Lernen. Wir haben gelesen, dass Sie mit dem Max-Planck-Institut zusammenarbeiten, mit dem Roman-Herzog-Institut. Das sind doch durchaus beeindruckende Stationen und Kooperationspartner und sehr renommierte Institutionen. Wir fragen aber alle unsere Gäste und heute eben auch Sie danach, was lief denn anders als geplant und was waren die großen Überraschungen und vielleicht Disruptionen auf Ihrem doch durchaus erfolgreichen Weg?
Also von Anfang an muss ich sagen, ich hatte nie sowas wie einen Karriereplan, habe ich auch immer nicht. Ich habe immer versucht, das zu tun, was mich inhaltlich wirklich begeistert. Und ich habe dann immer sozusagen den nächsten Schritt gemacht. Ich habe nie eben ein langfristiges Ziel verfolgt, aber ich glaube, ich habe Herausforderungen dann angenommen. Also als erstes eben meine Doktorarbeit, da wollte ich einfach sehr, sehr gute Forschung machen, aber eben darüber hinaus auch Dinge tun, war im Human Capital Club engagiert, habe eben viel im Bereich der Führungskräfteentwicklung schon gemacht. Und dann war nach der Doktorarbeit die Frage, wie geht's weiter? Und glücklicherweise hatte ich Kolleginnen und Kollegen um mich herum, die haben mich sehr ermutigt, mich für Stipendien zu bewerben. Ehrlicherweise habe ich das dann gemacht, ohne dass ich so richtig schon geplant hatte, dann wirklich in die USA zu gehen. Habe dann aber tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung ein Studienstiftungsstipendium bekommen. Und damit habe ich mich tatsächlich dann in Harvard und am MIT beworben. Auch das wiederum, weil ich Freunde und Bekannte hatte, die haben das auch gemacht und die haben mich ermutigt. Eigentlich wäre ich selber nie auf die Idee gekommen, aber als ich sah, dass sie das machen, habe ich gedacht, naja gut, also dann versuche ich das auch. Und wenn die Gelegenheiten dann kamen, dann habe ich sie genutzt und ich habe das, glaube ich, früher nicht so, ich hätte das nicht so geframed, aber im Nachhinein muss ich, glaube ich, sagen, ich habe auch bin ganz schöne Risiken eingegangen. Es war mir vielleicht gar nicht mal so. Also es war keine bewusste Entscheidung, sondern es war immer so eine Aufgabe, die mich begeistert, habe ich halt einfach immer angenommen. Und einmal war es eben nach Amerika zu gehen, einmal war es wieder zurückzugehen, dann war es an der TUM was Neues aufzubauen, und dann war es schließlich das Amt als Vizepräsidentin zu übernehmen, was ich auch nie geplant hätte. Ja.
Alles in allem finde ich das wahnsinnig beeindruckend. Wenn Sie das nochmal so reflektieren, wenn Sie so den einen großen Warum-eigentlich-nicht-Moment herausgreifen müssten und uns zuliebe bitte tun, liebe Frau Peuss, welcher ist das?
Ich kämpfe, glaube ich, gerade mit zwei verschiedenen. Der erste ist eben tatsächlich nach der Promotion ans MIT zu gehen. Hätte ich mir eigentlich, wie gesagt, eigentlich nicht zugetraut, aber in meinem privaten Umfeld gab es Leute, die es mir zugetraut haben. Und dann irgendwann kam der Tag, wo ich da warum versuche ich es denn nicht? Und das Zweite war, das ist jetzt nicht ganz so lange her, eben als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, mich für das Amt der Vizepräsidentin zu bewerben, habe ich erst gesagt, nie im Leben. Und dann habe ich das diskutiert, unter anderem auch mit meinem Mann. Und der sagte dann, warum eigentlich nicht? Da kannst du doch vieles, das dir am Herzen liegt, was du auch in der Forschung seit Jahren bearbeitest, endlich in die Praxis umsetzen. Und nach langen Diskussionen an einem Sonntagabend habe ich dann gedacht, warum eigentlich nicht?
Das sind auf jeden Fall sehr interessante Stationen gewesen und man hat gerade auch schon raushören können, dass Sie doch an der einen oder anderen Stelle auch mal gezweifelt haben. Was haben Sie dann gemacht oder haben Sie da einen Tipp auch gerade für junge Berufseinsteiger, für mich, wie Sie da mit den Zweifeln umgehen, irgendein Ratschlag?
Andersrum würde ich fast sagen, ich habe viel mehr gezweifelt, als dass ich sicher war. Also in meinem Kopf ist es so, es gab eine Zeit, da war ich eben an der LMU wieder, aus Amerika zurückgekehrt nach einigen Jahren, habe ehrlicherweise auch, was die Forschung als Reverse Culture Shock beschreibt, habe ich erlebt. Also ich war ziemlich verwirrt, ich habe mich nicht wohlgefühlt in München. Zusätzlich war es so, dass mein Mann in Amerika geblieben ist. Also wenn Sie so wollen, die persönlichen Kosten waren extrem hoch. Und das war eine ganz harte Zeit und da habe ich extrem viel gearbeitet und bin dann, weil es sehr spät war, oft mit dem Auto nach Hause gefahren und dann hat oft das Navigationssystem so gesagt, Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Und in meinem Kopf hat es immer gesagt, absolut nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Ich habe eine befristete Stelle, die nicht wahnsinnig gut bezahlt ist. Mein Mann hat eine befristete Stelle, die noch schlechter bezahlt ist. Kündigungsfrist 2 Wochen. Und wir haben absolut keine Ahnung, wie es weitergeht und wo wir vielleicht auch mal irgendwie schaffen, beide an einem Ort zu leben und trotzdem Berufe zu machen, die uns wirklich erfüllen. Also es war mehr Zweifel als Zuversicht. Aber ich habe immer wieder Menschen gefunden, die mich unterstützen, emotional, persönlich wie einfach auch fachlich, die mir immer wieder Zutrauen geben, die mir auch ehrliches Feedback geben. Und ich bin einfach dankbar, dass ich inhaltlich immer Sachen machen durfte, die mich begeistern, die mich glücklich machen. Wo man auch dieses Flow-Erleben hat. Und dann, da merkt man ja auch gar nicht jetzt, wie viel man arbeitet oder so etwas. Also ich habe, andersrum, ist ja für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen häufig so, für Künstler, Musiker ähnlich. Das ist ja in dem Sinne kein Job für mich. Das ist ja, ich kann oft gar nicht sagen, ob das jetzt Hobby ist oder private Begeisterung ist oder zu meinem Beruf gehört. Und das ist, also vielleicht als Rat, ich glaube, wenn Sie einfach das finden, was Sie echt begeistert, dann fällt es einem ja irgendwie leicht. Das ist das eine. Und zum anderen, ich glaube schon, man braucht ein Umfeld, was einem ermöglicht, sein Potenzial zu entfalten. Und ja, man braucht, glaube ich, wirklich eine Führung, oder es macht es einem wahnsinnig viel leichter, wenn man eine Führungskraft hat, die einem Chancen gibt, die einem Feedback gibt, die einen ermutigt. Manchmal, also ich glaube, die besten Führungskräfte trauen ihren Leuten einen Schritt mehr zu, als man sich selber. Und dann kann man echt wachsen. Und da muss ich sagen, ich bin unendlich dankbar, dass ich solche Führungskräfte mehrfach hatte, mehrfach für solche Menschen arbeiten durfte.
Wir steigen gleich nochmal ein bisschen tiefer ein, auch in ihren Weg, in ihrem Berufsweg. Sie haben 4 Jahre lang im Ausland gelebt und gearbeitet. Welchen Unterschied würden Sie da in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen beschreiben? Und welche davon würden Sie gerne auch in Deutschland etwas mehr etablieren?
Ja, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich eigentlich noch in den USA gelebt habe, für eine Konferenz nach München gekommen bin und da unter anderem meinem Doktorvater und Kolleginnen und Kollegen diskutiert habe und gesagt habe, was mir in Amerika so gut gefällt, ist, dass man schneller mitspielen darf. Man kriegt eine Chance. Wenn man die nicht nutzt und wenn man dann nicht super hart arbeitet, ist man auch sofort wieder raus. Aber man darf einmal mitspielen. Und mir scheint, dass in Deutschland es noch immer so ist, dass es schwieriger ist, einmal mitspielen zu dürfen. Jetzt sind wir vielleicht auch beim Thema Diversity. Ich habe auch gesagt, wenn, bespitzt gesagt, das Humankapital falsch verpackt ist, dann, ja, ich bleibe bei meiner Metapher, dann darf man nicht mitspielen. Ne? Und mitspielen meine ich jetzt eher im sportlichen Sinne, dann können sie nicht aufs Feld und dann können sie ihre Tore gar nicht schießen, wenn sie nie aufgestellt wurden. Und das würde ich mir in Deutschland wünschen, dass wir da noch besser werden, Talente in all ihrer Vielfalt für uns zu gewinnen, aber ihnen dann auch die Möglichkeiten zu geben, ihr Potenzial voll zu entfalten. Ich glaube, dass wir da noch stärker dran arbeiten müssen. Und ich persönlich versuche das eben auch an der TU München als Vizepräsidentin für Talent Management und Diversity. Versuche, dass wir die Prozesse, die Strukturen und dergleichen noch weiterentwickeln, um da noch besser zu werden. Das hat mir in Amerika immer gut gefallen.
Das TUM Institute für Lifelong Learning. Was ist die Motivation dahinter und wie können wir uns da Ihr Engagement, Ihren Alltag vorstellen?
Ja, die Grundidee hinter dem TUM Institute for Lifelong Learning ist, dass wir, wie wir jetzt alle gerade in den letzten 2-3 Jahren erleben durften, uns ja alle ständig weiterentwickeln dürfen und müssen. Ja, ich glaube, wir haben gerade während der Corona-Zeit erlebt, wie wir über Nacht gefordert sind, neue Kompetenzen zu erwerben. Ja, also beispielsweise unsere ganzen Besprechungen, Personalauswahlgespräche und so weiter über Nacht online durchzuführen, Gremiensitzungen und so weiter, Lehrveranstaltungen, wirklich mehr oder minder über Nacht online. Und das hat uns, glaube ich, allen nochmal so richtig sichtbar gemacht, wie es ist, wenn man lebenslang gefordert ist zu lernen. Gesellschaftlich sehen wir alle, wie groß die Herausforderung ist. Also für den deutschen Bereich gibt es interessante Studien von Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und McKinsey, die zeigen, dass über 10 Millionen Menschen substanziell Kompetenzen erwerben müssen, beziehungsweise nach deren Schätzung ungefähr 4 Millionen auch in gänzlich neue Berufsfelder wechseln. Also wir sehen, es ist ein riesen Qualifizierungsbedarf. Und die Universitäten haben in Deutschland eigentlich bis jetzt das Thema, wenn ich das so sagen darf, mehr oder minder ignoriert. Die Universitäten haben eben ihre Rolle klar gesehen, darin einmal eine sehr gute Ausbildung bereitzustellen, eben Bachelor-Master-Niveau, vielleicht damals im Diplom. Aber das war's, ja, mit der Annahme, dass früher ja vielleicht sogar galt, dass man mal einmal sehr, sehr gut und systematisch ausgebildet wird und das reicht dann für eine Berufstätigkeit die nächsten 30 Jahre. Wenn man alte Biografien anguckt, war das auch so. Aber die Welt ist ja nun anders. Und der, TU München war und ist es extrem wichtig, hier eine führende Rolle einzunehmen. Wir haben gesagt, nein, es ist auch Aufgabe einer Universität, das lebenslange Lernen zu befördern. Also unsere Absolventinnen und Absolventen und auch Absolventen anderer Universitäten natürlich, wieder zu uns zu holen und Fach- und Führungskräften die Möglichkeit zu geben, sich wirklich wissenschaftlich fundieren auf dem neuesten Stand der Technik, aber gleichzeitig auch praxisbezogen weiterzubilden. Und das ist eben das Ziel des TUM Institute for Lifelong Learning, ein Institut zu sein, was es Fach- und Führungskräften sehr, sehr unterschiedlicher Bereiche ermöglicht, sich weiterzubilden, sich weiter zu qualifizieren, ob es um Auffrischung in dem eigenen Bereich geht oder um gänzlich neue Kompetenzen. Beides bieten wir an und wir bieten ein sehr, sehr großes Spektrum an, mittlerweile über 50 Programmen an, inhaltlich so breit gestreut wie ja sehr tiefe Expertenwissen zum Thema Quantum Technology beispielsweise oder Themen der Digitalisierung, die in aller Munde sind, wie Blockchain, aber auch Themen wie Patientensicherheit oder Smart Farming, additive Fertigung, nachhaltiges Bauen. Also Sie sehen eine wahnsinnige Bandbreite. Das war auch die strategische Entscheidung der TU München zu sagen, wir brauchen für dieses Institut die gesamte Power der TUM. Also es kann nicht nur eine Fakultät oder eine School sein, denn die heutigen Herausforderungen, die heutigen Themen, die lösen sich nicht mit einem Fach, sondern aus der Verzahnung. Und das ist das Schöne. Das TUM Institute for Lifelong Learning ist eben als zentrale wissenschaftliche Einrichtung, wenn man so will, übergreifend organisiert. Das ermöglicht uns auch Programme zu gestalten, wo ja ein paar Inhalte aus der Informatik sind, ein paar aus dem Management, ein paar aus der Medizin, aus dem Life Sciences oder was auch immer. Das können wir eben sehr schnell dann auch zusammenbauen. Das ist etwas, was uns aus meiner Sicht auch maximal unterscheidet von beispielsweise Business Schools weltweit, die zwar eine hervorragende Management-Ausbildung anbieten können, aber denen ja normalerweise die Technik und Naturwissenschaften und teilweise auch die Medizin fehlen. Und wir haben es in-house, so dass wir wirklich was wissenschaftlich Fundiertes anbieten können. Und gleichzeitig hat die TUM natürlich ein wunderbares Praxisnetzwerk aus großen Konzernen, aber auch eben der tollen Startup-Szene hier in München. Und entsprechend können wir Programme anbieten, die auch gleichzeitig praxisorientiert sind. Und schließlich haben wir im Bereich der Management-Weiterbildung nun mehr als 20 Jahre Erfahrung, bieten Executive MBAs seit tatsächlich 20 Jahren an. Also in einem kompetitiven internationalen Markt ist es uns schon lange gelungen, wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben. Und deshalb, glaube eine wichtige Grundlage dafür, dass sich das Institut sehr, sehr schön entwickelt.
Die nächste Frage ist eine Standardfrage, denn wir versuchen uns an einer nicht wirklich akademisch aufgesetzten Statistik, liebe Frau Preuß. Die Frage lautet, wie viele Vorgesetzte hatten Sie in Ihrer bisherigen Karriere und wie viele davon waren Frauen und wie viele davon waren jünger als Sie?
Also jünger als ich war niemand. Und nun, wenn man meine Postdoc-Betreuerin am MIT mitzählt, gab es eine Frau. Sonst waren es nur Männer. Mein Doktorvater, der auch mein Chef nach der Postdoc-Zeit in den USA dann wieder war, dann ein, ja, vielleicht könnte man den als Chef bezeichnen, mein Postdoc-Betreuer in Harvard und dann eben Präsident Wolfgang Herrmann an der TUM und nun Präsident Hofmann.
Also 4 Männer, eine Frau, so in etwa, 4 Männer, eine Frau. Also unsere Statistik zeigt leider bislang auch relativ wenig bis gar keine Vielfalt, um das an dieser Stelle auch zu sagen. Denn von den bisherigen Gästen haben wir im Schnitt von 10 Vorgesetzten gehört und 11% davon waren weiblich bislang und 3% waren jünger als unsere bisherigen Gäste. Wir verfolgen die Statistik weiter. Frau Preuß, wir haben für Sie eine Frage dabei von unserem letzten Gast Manuel Rubey, ein österreichischer Schauspieler und Künstler.
Liebe Frau Professor Preuß, Ihre Kurzbiografie liest sich so eindrucksvoll, dass ich in Ehrfurcht erstarre. Das möchte ich vorausschicken. Lebenslanges Lernen klingt auch grandios. Und mir fällt als Frage ein, wie man in der Wissenschaft sozusagen eine ganz dumme Idee von einer ganz genialen Idee unterscheidet.
Das ist eine schöne Frage und ich glaube, so einfach ist es oft gar nicht, die genialen Ideen von den weniger genialen zu entscheiden, zumal wie wir sehen, die Welt sich so schnell ändert. Vielleicht eine Antwort, die gestern noch nicht passend war, sagen wir mal, die ist morgen passend. Aber ich würde mal sagen, dass das lebenslange Lernen muss man auch nicht so als, wie soll ich sagen, so als gigantisches, vor Ehrfurcht ein erzittern lassendes Phänomen ansehen, sondern da gibt es wirklich einfach um so kleine Dinge, auch täglich sich mal herauszufordern, eben Dinge anders zu machen, vielleicht ein neues Computerprogramm zu lernen oder sogar mal versuchen, was zu lernen, wo sie denken, weiß gar nicht, ob ich das so schaffe, aber ich versuche es trotzdem, was weiß ich, eine neue Sprache oder einen neuen Sport oder kleine Dinge. Also ich denke, es sind die kleinen Schritte im täglichen Leben, die Veränderung ausmachen. Da erwartet niemand, dass sie sich jetzt über Nacht für, was weiß ich, das Doktoratsprogramm in Astrophysik anmelden. Auch wenn das spannend ist und wir das auch an der TUM haben. Genau.
Wenn es weitergehen muss. Okay. Wie für jeden Gast haben wir auch für Sie eine Schätzfrage vorbereitet. Das sind immer Schätzfragen über Themen, die Sie mit Themen beschäftigen aus der Welt von Diversity. Und wir wollen hier niemanden aufs Glatteis führen, sondern es geht darum, anhand des Ergebnisses den Missstand oder vielleicht schon die Verbesserungen in der Welt und in der Statistik der Vielfalt etwas zu quantifizieren. Wir beziehen uns auf eine Studie von McKinsey aus dem Jahr 2022. Und die Frage lautet, wie viele Erwerbstätige aus dem öffentlichen Dienst haben laut dieser Studie angegeben, dass sie ihren Arbeitsplatz als nicht divers bezeichnen würden?
Das ist interessant. Öffentlicher Dienst in Deutschland? Mhm. 70%?
Ganz so schlimm ist es nicht. Es sind nur 30%.
Oh,
es sind
ja
tatsächlich
gut.
Nur 30%.
Das ist gut.
Genau. Sie haben gesagt, es ist gut. Das heißt, Sie hätten es schlimmer erwartet.
Ja. Ich glaube, ich hätte schlimmer erwartet, aber die Frage ist natürlich auch, was der Vergleichsstandard ist. Also da gebe ich schon zu, dass meine Zeit in Amerika auch eine wunderschöne Lernzeit war, weil da Diversität eine ganz andere Rolle spielt. Ja, man ist auch sehr, sehr viel mehr gewohnt, mit Menschen täglich zu interagieren, zusammenzuarbeiten, die anders aussehen, eine andere Sprache sprechen, eine andere Nationalität. Also es ist eher der Standard, zumindest an den Universitäten, an denen ich war, als die Ausnahme. Und hier erlebe ich das täglich schon noch anders. Und im öffentlichen Dienst auch, naja, fängt schon damit an, dass die Sprache halt meistens noch Deutsch ist. Und das ist eben in den USA ganz anders. Deshalb habe ich das da einfach als immer sehr, sehr viel vielfältiger empfunden. Aber eben, es ist eine Frage des Vergleichsmaßstabes.
Sehr. Benchmark ist alles. Wir haben jetzt leider nicht die Vergleichsstatistik für die Wirtschaft oder auch speziell unsere Branche, aber vielleicht können wir das mal besorgen für uns intern. Wäre sicherlich spannend zu sehen. Wir sind am Ende des Gesprächs und wir haben uns überlegt, als Fazit hier vielleicht nochmal zwei Punkte herauszustellen als Takeaways. Zu Beginn unseres Gesprächs ging es um Vorbildfunktion und Ihre Meilensteine, Ihre Erfahrung zu Beginn Ihrer Karriere. Und Sie haben uns von diesem Vorbild gesprochen, Ihr Doktorvater, der Ihnen als junge Doktorandin absoluten Rückhalt geboten hat, der auch selber Rückgrat gezeigt hat in unterschiedlichen Situationen und Ihnen somit Sicherheit und Vertrauen gegeben hat, sich dahin zu entwickeln, wo Sie heute ja sehr erfolgreich stehen. Und genau dieser Rückhalt, diese Sicherheit, dieses Vertrauen ist die Voraussetzung für lebenslanges Lernen. Ob es im universitären, im akademischen Bereich ist und Sie stehen mit dem Institute for Lifelong Learning dafür oder ob es auch um die Umsetzung von lebenslangem Lernen in der Privatwirtschaft ist. Ist das so korrekt zusammengefasst, wiedergegeben?
Ja, um lernen zu können, brauchen Sie wirklich psychologische Sicherheit. Das heißt, Sie müssen wissen, Sie dürfen Fragen stellen, Sie dürfen in Frage stellen, wie Dinge getan werden und Sie dürfen ausprobieren und Sie dürfen Fehler machen. Nur dann kann Lernen erfolgen und entsprechend braucht es Führungskräfte in allen Bereichen der Gesellschaft, ob in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, aber in Non-Profits, in der öffentlichen Verwaltung etc., die das fördern, die einerseits wirklich Rückhalt bieten, aber die auch das Rückgrat haben, aufzustehen und stehen zu bleiben, wenn was nicht ordentlich läuft.
Vielen Dank für die Zusammenfassung für den Appell. Und herzlichen Dank, liebe Frau Peuß, für Ihre Zeit und für das Gespräch heute sowie für den Empfang hier in der Leopoldstraße zum Institut für lebenslanges Lernen. Es war uns eine große Freude.
Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.